NDR 90,3 Podcast. Eine Woche Kultur für Hamburg.
Die wichtigsten Themen der vergangenen Woche aus dem Abendjournal mit Daniel Kaiser. Hallo. Und darum geht es heute. Weihnachtsmärchen ohne Kitsch. Das Thalia-Theater fest im Griff der roten Zora. Noch ein Gedicht. Der Engelsaal mit einer Heinz-Erhardt-Show. Unter den Talaren. Muff von 1000 Jahren. Hamburger Studentenprotest vor 50 Jahren. Und mehr als Sauna und komplizierte Grammatik. Ausstellung über 100 Jahre Finnland in der Bundeswehr-Universität in Wandsbek. Die Hamburger Theater beginnen jetzt wieder zu zaubern. Die Saison der Weihnachtsmärchen und Familienstücke an den Hamburger Bühnen hat begonnen. Eine der ersten Premieren war im Thalia-Theater Die Rote Zora, diese bekannte Geschichte von Kurt Held über eine Kinderbande in einer kleinen Hafenstadt an der Adria. Und die sorgte im Theater für große Begeisterung. Und Peter Helling ging es ähnlich.
Dieses Mädchen kennt jeder. Knallrote Haare, um keinen Spruch verlegen, mutig und mit geballter Faust. Die Rote Zora ist Bandenchefin der Uskoten.
Uskotenfirmafeind!
Uskotenfirmafeind!
Also ich fand die Rote Zora toll, weil sie ein sehr starkes Temperament hatte.
Also mir hat's gut gefallen, die Gang mit der Roten Zora und so.
Die Uskoten kämpfen gegen die Ungerechtigkeit und für ein Stück Hühnchen auf dem Teller. Mit ihren Diebstählen mischen sie auch ihre kleine kroatische Hafenstadt Senje auf.
Vorgestern hast du Birnen von meinen Bäumen gestohlen und vor einer Woche Erdbeeren von meinem Feld. Hier, das ist eine von denen, die übers Meer gekommen sind.
Ja!
Diese Geschichte ist kein Rührstück zu Weihnachten. Regisseur Thomas Birkmeier und sein Team packen ziemlich heiße Eisen an. Sehr deutlich wird, die Rote Zora ist hier ein Flüchtlingskind.
Du musstest noch niemals mit einem kleinen Boot über das Meer. Und Angst haben, dass sie dich in der Nacht ins Wasser schmeißen, weil sie selber überleben wollen.
Die Menschen kommen übers Meer, also das ist ja auch vieldeutig und gerade wieder aktuell.
Hier geht es um einsame Kinder, um ausbeuterische Fabrikanten, korrupte Bürgermeister und um hartherzige Großmütter, die ihre eigenen Enkelkinder verstoßen. Eine brutale Welt. Von Mittelmeer-Idyll ist keine Spur. Die Balkanroute ist dicht, die Zäune sind stachelig und die Herzen versteinert.
Ja, hat sehr gut gefallen und schön war, wie der Gedanke der Solidarität in dem Stück so schön kindgerecht und auch für Erwachsene schön dargestellt wurde. Das war toll.
Der kleine junge Branko verliert gleich zu Beginn seine Mutter, muss irgendwo untertauchen. Der Hunger treibt ihn zum Diebstahl und direkt in den Knast, aus dem ihn die Rote Zora befreit. Allerdings erst, nachdem er ihr einen Schwur geleistet hat.
Ich gehöre der Roten Zora mit Haut und Haar, mit Leib und Seele.
Geht doch!
Also mir haben die Schauspiele sehr gefallen und ich fand die Bühnenarbeiten auch toll.
Wir fanden das ziemlich cool.
Ich fand eigentlich alles ziemlich toll, aber ich glaube, ich mochte die Rote Zora am liebsten.
Unsere Brust ist stolz geschwellt, wir haben keine Angst vor Kriegen.
Die Bande der Roten Zora ist eine ziemlich bunte Truppe. Das ist schauspielerisch großartig. Der zarte Branko, der etwas schlichte Nikola, der messerschwingende Duro. Besonders gut bei den Kindern kam Steffen Siegmund, der Boy-Gobert-Preisträger dieses Jahres, als dicker Junge Pavle an, der aus einem geklauten Huhn einen Festschmaus macht und eine Wunde schon mal mit seinem eigenen Urin desinfiziert.
Jedenfalls hat's aufgehört zu bluten.
Es sind lebendige Figuren aus Fleisch und Blut. Erzähler der Geschichte ist ein Chor aus Dorfbewohnern, der immer wieder an den Bühnenrand trippelt. Großartig, wie die Szenen spielerisch ineinander übergehen, vor funkelnden Sternenhimmeln oder sprühender Gischt. Was an diesem Theaterabend so fasziniert, die ewig gültige Geschichte von der Solidarität zwischen den Menschen. Die begreifen Kinder sofort und sie lieben es, wenn man sie ernst nimmt, so wie hier.
Man geht so richtig beschwingt mit Mut und Lebenslust aus dem Theater.
Die Rote Zora, das herrlich widerborstige Weihnachtsstück im Thalia-Theater. Er war einer der größten deutschen Komiker, sozusagen der Witzpate aus Hamburg-Wellingsbüttel.
Noch ein Gedicht. Ein jeder Stier hat oben vorn, auf jeder Seite je ein Horn.
Heinz Erhardt, ja, seine Wortspiele sind unvergessen. Jetzt hat der Engelsaal am Valentinskamp eine Heinz-Erhardt-Show auf die Bühne gebracht. Und wie das war, das weiß Carrie Rügemer.
Man hat ganz oben auf dem Kopf für 4000 Poren, dicht an dicht. Und nun, das ist das Wunderbare, aus diesen Poren sprießen Haare. Oder auch nicht.
Stefan Linke hat die Haare schön, ganz wie der Großmeister des deutschen Humors. Kurz und spärlich und die wenigen Haare auf dem Haupte zierlich über die Glatze drapiert. Wunderbar, wie Linke, begleitet von Ralf Steltner am Piano, den Saurier sich windend und trampelnd zum Besten gibt.
So.
Das Publikum amüsiert sich bestens. Die Zuschauer der zweiten Reihe hören besonders aufmerksam zu. Immer wieder ertönt von dort ein leicht wehmütiges »Ach ja«. Es sind die beiden Töchter Heinz Erhards, nebst Enkeln, die diesen Abend keinesfalls verpassen wollen.
Wir sind so stolz darauf, das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Die ganzen Gedichte sind zeitlos. Er war schon ein Wortgenie.
Verena Haker ist die zweitälteste Tochter Erhards. Sie erinnert sich an ihre Kindheit.
Mein Vater war ja nie da. Der war immer unterwegs mit meiner Mutter. Damals, es war keine leichte Zeit. Mit 4 Kindern, die müssen sie nach dem Krieg erst mal satt kriegen. Meine Großmutter, die Mutter meiner Mutter, hat uns eigentlich großgezogen. Und ich muss sagen, die hat es mit uns manchmal nicht so leicht.
Familiensinn wird bei den Nachfahren der Erhards immer noch großgeschrieben. Die jüngste Tochter, Marita Malleke, ist extra für diesen Abend aus Heilbronn angereist. Sie findet den Abend toll, aber kritisiert den dauerhaften Einsatz einer Dornkartflasche auf der Bühne.
Und mein Vater immer dargestellt wird, als ob er immer viel getrunken hätte. Und das hat mich so ein bisschen irritiert, muss ich sagen.
Das ist ja ein Dodo. Das ist ein doppelter Dornkart. Den brauchte Heinz Erhard immer so vor seinen Auftritten, um sein Lampenfieber ein bisschen zu senken.
Aber sonst gibt es nichts zu mäkeln. Die drei Darsteller, neben Stefan Linker natürlich noch Hausherr Karl-Heinz Welladik und Karin Westphal, singen und rezitieren Erhards Texte mit großer Leidenschaft.
Hinter eines Baumes Rinde wohnt die Made mit dem Kinde. Sie ist Witwe, denn der Gatte, den sie hatte, fiel vom Blatte.
Ein wirklich gelungener Abend, das findet auch das Publikum.
War ein schöner Abend, ja.
Ganz köstlich. Wir waren schon früher hier, mal, als wir ihn noch lebend erlebten. Also Heinz Erhard. Immer gut. Aber was die machen, jetzt auch.
Es hat mir sehr gut gefallen. Ich fand es auch abwechslungsreich, dass gesungen wurde und eben auch die Musik gemacht wurde.
Sehr gut. Man wurde an seine Jugend erinnert.
Und auch Erhards Enkelin Nicola Tischkewisch ist sehr angenehm überrascht.
Mich freut es natürlich immer, dass mein Großvater so geehrt wird. Und die haben das wirklich sehr liebevoll zusammengefügt, das Programm. Kann man denen wirklich ein Kompliment machen.
Das Menschen leben gleich der Gilde. Man lacht viel durch.
Die Heinz-Erhardt-Show ab jetzt im Hamburger Engelsaal am Valentinskamp. Der 9. November ist der wohl wichtigste Tag der deutschen Geschichte. Die Revolution 1918, die Reichspogromnacht 38 und die Wende von 89, alles am 9. November. Am 9. November 1967, also vor 50 Jahren, entstand hier in Hamburg ein Foto, das zu einer Ikone der Studentenbewegung wurde. Vor einer Gruppe Professoren in Robe mit Halskrause und Samthut gehen zwei grinsende Studenten, die ein Spruchband tragen. Unter den Talaren Muff von 1000 Jahren. Ein Slogan, der dann zum Kampfruf von Studenten in der ganzen Bundesrepublik wurde. Sven Barske blickt auf diesen besonderen Moment im Audimax der Hamburger Uni vor 50 Jahren zurück.
Keinen Groschen, keinen Mann für den Krieg.
In den 60er Jahren kam Bewegung in die westdeutsche Gesellschaft. Vor allem die Lehrlinge und die Studentinnen und Studenten fingen an, sich gegen die autoritären Verhältnisse zu wehren.
Über Missstände nicht nur zu reden, sondern sie abzuschaffen.
In den Schulen, in den Behörden, an den Unis, überall saßen Altnazis an den Schaltstellen.
Man hatte in allen wichtigen Funktionen eigentlich bruchlos Nazi-Größen übernommen. Und das spürte man natürlich in dieser Republik.
Joachim Weretka, damals Schlosserlehrling, wurde Zeuge, wie beim Schah-Besuch im Juni 1967 Polizei und persischer Geheimdienst Demonstranten am Dammtorbahnhof brutal zusammenprügelten.
Man hatte das Gefühl, da gibt es eine staatliche Ordnung und die will nicht, dass diese Verkrustung aufbricht, dass eine junge Generation heranwächst, die andere Vorstellungen hat, die eine gerechtere Welt möchte.
An der Hamburger Uni schienen die Verhältnisse betoniert zu sein. Hier hatten die Ordinarien, also die Professoren, alle Macht.
Die machten da ihre Veranstaltungen und die Studenten hatten zuzuhören und sonst gar nichts.
Norbert Jankowski war damals Vorsitzender der Studentenvertretung AStA. Mit seinen Kommilitoninnen und Kommilitonen saß er in völlig überfüllten Seminaren und Vorlesungen. Einige der Professoren hatten regelrechte Starallüren. Der Theologe Helmut Thielicke zum Beispiel.
Das nannte man immer die Pelzmäntelvorlesung, weil da aus ganz Hamburg die älteren Damen kamen und zuhörten, was dieser Kirchenfürst zu sagen hatte. Und das ist ein Symbol nur jetzt gesagt für eine Zeit, wo die Studenten wirklich Angst hatten, ob sie richtig geprüft würden. Denn auch die ganzen Prüfungsfragen waren uneinheitlich, waren nicht genau genug geregelt. Und es gab eben sehr viel mehr Studenten, als sie unterrichten und prüfen konnten.
Die gewählten Studentenvertreter hatten praktisch keine Rechte und waren den Ordinarien bei den Sitzungen der Universitätsgremien einfach nur lästig.
Die redeten die Studenten, die meldeten sich, stellten Forderungen, auch Bitten. Und die anderen haben einfach durch Schweigen oder Nichtbeantwortung eine Wand aufgebaut, die man nur durch so eine Aktion knacken konnte.
Zur Aktion kam es am 9. November 1967. Die Leitung der Universität sollte, wie es alle zwei Jahre der Fall war, in einem feierlichen Ritual an einen anderen Fachbereich übergeben werden. Die Ordinarien schritten dabei in mittelalterlichen Roben, Halskrausen und riesigen Samthüten durchs Audimax. Gleich zwei Gruppen hatten sich unabhängig voneinander darauf vorbereitet, das groteske Ritual zu stören. Zum einen der Sozialistische Deutsche Studentenbund SDS. Der Arzt und Historiker Karl-Heinz Roth war damals dabei.
Wir waren drin und es füllte sich allmählich und als es so etwa halb voll war, fingen wir dann an.
Die Studentinnen und Studenten trommelten auf den Tischen herum und riefen Parolen. Bei diesem Tumult im hinteren Teil des Saals erweckten die beiden Vertreter der anderen Gruppe, dem Sozialdemokratischen Hochschulbund, keinerlei Verdacht, als sie ganz gesittet in Anzug und Krawatte vor den einziehenden Professoren hergingen.
Also wir haben die Katzenmusik gemacht. Auf uns hat sich sofort der Staatsschutz, also die politische Polizei, gestürzt und angefangen, Leute von uns zu verprügeln, während Behlmer und Albers dann mit dem Transparent vor dem Einzug des Rektors und der Ordinaren aufmarschierten.
Die Professoren konnten von hinten nicht lesen, was vorn auf dem Transparent stand, das die beiden Studenten vor ihnen hertrugen. Unter den Talaren Muff von 1000 Jahren.
Das Transparent hat die damalige Stimmung wirklich voll zum Ausdruck gebracht. Wir wollten die Universität demokratisieren.
Ob sie mit ihrem Slogan auch aufs 1000-jährige Reich der Nazis anspielen wollten, darüber sind sich die damaligen Aktivisten heute uneinig. Sicher ist, der Spruch saß. Denn gerade an der Hamburger Uni gab es unter den Professoren einen harten Kern aus Altnazis. Einer von ihnen, der Islamwissenschaftler Berthold Spuler, rief den Studenten zu, sie gehören alle ins Konzentrationslager. Seine Stelle verlor er deshalb nicht. Die Uni wurde trotzdem umgekrempelt. Anderthalb Jahre später bekam Hamburg ein demokratisches Hochschulgesetz.
Vor 50 Jahren ein besonderer 9. November in Hamburg. Andere Hamburger Geschichten zum 9. November hören Sie übrigens im aktuellen Podcast unserer Sendung Abendjournal Spezial. Da geht es zum Beispiel um den Hamburger Kommunisten Ernst Thälmann und die Revolution von 1918 und auch Zeitzeugen der Reichspogromnacht und der Wende von 89 kommen zu Wort. Finnland hat Geburtstag. Und was für einen. In diesem Jahr feiert das Land 100 Jahre Unabhängigkeit. Die Helmut-Schmidt-Universität in Wandsbek zeigt dazu jetzt eine Ausstellung. Kari Rügemer hat sich das angeschaut.
Finnland. Damit assoziieren viele Europäer Rentiere, den Weihnachtsmann am Polarkreis, Eiseskälte in weiten Waldebenen und exzessiven Saunagebrauch.
Anderthalb Jahrtausende wusste man praktisch gar nichts über Finnland, bis auf einige dürftige Sätze, die Tacitus einmal im ersten Jahrhundert nach Christi Geburt schrieb, wo er von einem schrecklichen Volk redete, das ähnlich wie Tiere dahin vegetiert am Rande des Kontinents. Dieses Bild hat lange Zeit die Vorstellung beherrscht, was Finnland wäre.
Bernd Wegner ist Professor für neuere Geschichte an der Helmut-Schmidt-Universität und Finnland-Experte. Dass die Finnen als eigenständiges Volk so lange kaum Platz im europäischen Bewusstsein fanden, lag an der gut 600 Jahre dauernden Zugehörigkeit zu Schweden. Im Jahre 1809 erlangte Finnland eine gewisse Autonomie, allerdings innerhalb des russischen Großreichs. Erst 1917 entließ Lenin im Soge der russischen Revolution das Land in die staatliche Unabhängigkeit. Danach hätte Finnland beinahe einen deutschen König bekommen.
In der Tat hat man zunächst gedacht, einen Sohn, später einen entfernteren Verwandten Wilhelms II. Zum finnischen König zu machen. Man hat von dem Gedanken dann Abstand genommen, als man sah, dass Deutschland den Krieg verlieren würde. Das war für Finnland ein großer Glücksfall, weil dadurch für Finnland der Weg frei war zu einer liberalen, demokratischen Republik.
In der Ausstellung in der Uni-Bibliothek erfährt man auf großen Schautafeln viel Spannendes über die finnische Geschichte. In Vitrinen sind historische Bücher und Landkarten aus dem Bestand der Bibliothek zu sehen, darunter eine Ausgabe des finnischen Nationalepos Kalevala. Finnland hat es innerhalb eines Jahrhunderts geschafft, zu einem der fortschrittlichsten Länder Europas zu werden.
Das Faszinierende ist für mich als Historiker, dass sich ein kleines Land, das noch vor 150 Jahren auf der Stufe eines praktisch hoffnungslosen Entwicklungslandes war, sich innerhalb von 3-4 Generationen zu einem modernen industriellen Wohlfahrtsstaat entwickeln konnte.
Einer der Gründe für diese Erfolgsstory ist Bildung. Schon früh begriffen die Finnen, dass in ihrem rohstoffarmen Land darin der Schlüssel zum Wohlstand liegt. Und noch etwas führte zum Aufschwung, die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Jungen und Mädchen bekamen die gleiche Bildung, Frauen durften schon deutlich früher an Universitäten studieren als in Deutschland und wählen.
Das führte alles zusammengenommen dazu, dass Frauen dort als erste Frauen in ganz Europa und zweite Frauen weltweit ein nicht nur aktives, sondern auch passives Wahlrecht genossen, sodass 1907 zum ersten Mal in Europa in ein Parlament Frauen einzogen.
Durch seine Lage am nördlichen Rande Europas ist Finnland auch heute noch für manchen ein fremdes, unbekanntes Land. Das kann diese kleine, aber sehr interessante Ausstellung ändern.
Pro Finlandia, so heißt die Ausstellung in der Bibliothek der Helmut-Schmidt-Universität noch bis Ende Februar. Und das war unsere Kulturwoche kompakt. Heute mit Daniel Kaiser. Tschüss.
Noch mehr Kultur gibt es täglich bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.